Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Popkultur ist
Pop-Pop-Pop-Musik.
Ja klar. Popkultur ist auch Popmusik, war aber schon 1979, als Robin Scott mit Popmusik einen der ersten New Wave-Hits hatte, auch viel mehr. Schon damals war die Musik nur das Vehikel für alles andere, was mit diesem Pop-Phänomen zusammenhängt. Haltung, Vision, Ansprüche an die Gesellschaft. Und deswegen ist das Popkultur-Festival, das gestern in Berlin gestartet ist, auch mehr als eine Bühne für Bands. Da wird auch viel geredet und ausgestellt. Gleich sprechen wir darüber. Das Popkulturfestival in Berlin ist auch eine Schule der Gegenwart und da kann man lernen, was machen die innovativen Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart für einen Sound? Wie sehen sie aus? Was treibt Künstlerinnen aus Deutschland und der Welt um? Und zwar auch jenseits von Europa. Auch Sperriges kann sich dieses Festival leisten, denn es muss keine Kompromisse machen mit einem Massengeschmack, der auch kauft. Es wird nämlich gefördert vom Land Berlin und vom Bund und von vielen Partnern. Seit gestern läuft es und bis morgen insgesamt 120 Konzerte, Diskussionen, Filme und eine Ausstellung über Fußball. Und direkt vom Festival ist Tobi Müller im Nordosten von Berlin zu uns ins Studio im Südwesten gekommen mit dem Fahrrad.
Ja, dauert auch immer länger bei mir.
Und wo mussten Sie denn raushetzen?
Ich bin zum Schluss bei Faith rausgegangen, einer nigerianischen Sängerin, die eigentlich so ein bisschen Power-Pop gemacht hat. Also nicht, was man jetzt automatisch mit irgendwie afrikanischen Beats, was auch immer das sein soll, aus Nigeria verbindet. Da bin ich rausgegangen, aber der wirkliche Kracher, das ging schon richtig gut los heute Abend, gleich um 8. Pumpenvoll in der größten Venue, im größten Saal, im Kesselhaus war ein Projekt, das heißt Fuffi 50 aus Berlin, und das ist eigentlich eine Schauspielerin, Vanessa Leubel heißt die. Das ist aus einer Theaterinszenierung hervorgegangen von Kai Voges, Don't Be Evil, so wie Google hieß die damals, und das war so ein Charakter da drin. Die hat jetzt immer Sonnenbrille auf und schwingt so, singt sehr romantische, aber outgoing, uplifting irgendwie Songs.
Fuffi 50 hört sich nach Ballonseiden-Jogginganzug an?
Nee, da wurde schon ein bisschen was investiert. Das ist ja auch ein Commissioned Work, also eine Auftragsarbeit. Da gibt es ja viele bei Popkultur, die haben dann noch zwei Streicher gehabt, ein Bühnenbild, was wir im Theater mit seidenen Vorhängen, irgendwie neuen Kostümen, da wurde also an nichts gespart, und zwar auch deutlich mehr als ein Witz, und viele Leute kannten auch schon wirklich die Texte, also es gibt schon so Hits, zum Beispiel Hartbrekerei, wo es dann heißt, Hallo 110, ist da die Popolizei, ich möchte Anzeige erstatten wegen Hartbrekerei, und das ist so wirklich richtig toller schön. R&B, irgendwie Elektropop, also die Halle hat da gebebt, man merkt auch, Schauspielerin können sich Bühnen ein bisschen anders nehmen als jetzt vielleicht noch nicht so erfahrene Pop-KünstlerInnen. Also das war wahnsinnig gut zu sehen. Jetzt gerade auch in Deutschland einen Act zu haben, der von Anfang an so wahnsinnige Bühnenpräsenz hat und weiß, wie das geht. Das war so das eine Highlight heute Abend. Und das andere war vielleicht wie hießen Sie nochmal? Drag Syndrome. Das sind Briten mit Down-Syndrom, die eine Drag-Show gemacht haben zu bekannten Pop-Hits. Pop-Hits ist ja Allgemeinkultur in England natürlich, und das war wahnsinnig toll und eben auch lustig. Es hat so die Stimmung ein bisschen gelöst, wo man so dachte, Down-Syndrom, darf man da jetzt irgendwie mitgehen? Darf man da lachen? Ja oder nein? Und das hat sich alles so verpulverisiert bei ihrem Auftritt.
Das ist an inklusiver Kunst, finde ich, der Verdienst. Das hat ja Florentina Holzinger gezeigt, dass man ganz anders irgendwie das nochmal versteht, und natürlich auch ist das produktive Kunst. In der Stadt gibt es viele Plakate, da sind Pilze. Ist das das Festivalmotto, weil Pilze und Pop passt ja auch zusammen? Oder und wie hat sich das eingelöst?
Ja, Pilze, das Myzel, die unterirdischen Verbindungen, ja, das Rhizom, nicht, ne? Wenn man so möchte, das ist ja ein bisschen der vorletzte Schrei eigentlich, gerade in der bildenden Kunst zumindest, gab es ganz viele Projekte dazu, auch im Theater übrigens hier in Berlin. Es geht darum, da Verbindungen zu schaffen. Pop steht da auch ein bisschen für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Joe Cialo, der neue Kultursenator hier in Berlin von der CDU, hat das sehr stark betont, aber auch Christian Morin, eine der drei Kuratorinnen. Das ist manchmal vielleicht nur so die halbe Wahrheit, könnte man meinen. Pop handelt ja auch von Identitäten, die sich scharf abgrenzen von anderen. Also man heißt ihm da auch immer wieder sehr viel auf zur Rettung der Welt und der sogenannten gespaltenen Gesellschaft. Aber so war es, glaube ich, gedacht. Es geht ja auch ganz stark um Geschlechterparität, Gleichheit hier bei Popkultur. Also ich glaube, es sind mittlerweile eigentlich fast deutlich mehr Frauen, zumindest da, wo ich reingeguckt habe, als Männer. Die großen Festivals sagen ja, wir können das nicht stemmen, die keine Förderung haben, die machen das hier. Und es gab auch bei den Eröffnungsreden die kulturpolitische Sprecherin der FDP, Anniko Glogowski-Merten, hat sich da auch sehr deutlich positioniert.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Kulturschaffende. Denn gerade im Kunst- und Kulturbereich gibt es entscheidende Faktoren, die der Vereinbarkeit im Wege stehen. Und es ist bedauerlich, dass viele talentierte KünstlerInnen aufgrund mangelnder Unterstützung und realitätsferner Ideale gezwungen sind, sich zwischen ihrer kreativen Leidenschaft und ihrer familiären Verantwortung zu entscheiden.
Ja, ein wichtiges Thema. Man staunt ein bisschen, dass es von der FDP kommt. Nach den letzten zwei Wochen, wenn man gerade auf Bundesebene den Streit hatte um die Kindersicherung, natürlich. Aber gut, das zeigt auch, dass die FDP aus durchaus unterschiedlichen Politikerinnen besteht.
Mehreren
das geht
Christian
da mittlerweile Lindes. In der Kultur schon durch. Ob das jetzt CDU ist oder FDP oder SPD oder die Linke oder die Grünen, das klingt da zumindest relativ ähnlich.
Bleiben wir bei Diskursen. Die sind ja, die haben ja auch Platz auf diesem Festival. Worüber wird gesprochen? Was gibt's da für Tendenzen?
Ja, gesprochen. Es gab wahnsinnig viele Panels. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr über die Musik, auf die Musik konzentriert. Es wird natürlich tatsächlich viel über Gleichheit, über Rassismus gesprochen, über Inklusion, wie man den Musikmarkt quasi niederschwelliger gestalten kann für Leute, die jetzt bis jetzt noch nicht immer so daran teilnehmen konnten. Das waren schon große Themen in ganz vielen Panels. Aber eigentlich fast wie immer. Es ist jetzt das 9. Popkultur-Festival, Frau Perkovic, wo ich da bin. Und es nimmt immer zu. Ne? Also die Frauen übernehmen da schon deutlich das Zepter, habe ich zumindest gesehen in meinem Programm. Das fängt beim Nachwuchs an, Nashi 44, eine vietnamdeutsche Rapperin hier aus Berlin. Ich habe die vor zwei Monaten schon an einem anderen Konzert gesehen, die dann kleinere Venues aber doch stark voll macht. Und ganz groß auch Charlotte Brandy, eine schon ein bisschen erfahrenere Künstlerin, die auf Deutsch singt und ein ganz tolles Konzert gegeben hat mit einer Riesenschlange. Das habe ich so noch nicht gesehen. Vielleicht haben sie ein bisschen zu viel Tickets verkauft gestern am ersten Tag. Ich bin da erst die letzte Viertelstunde reingekommen, ganz zauberhaft. Aber auch an der Eröffnung hat sie das erste Lied ihrer Platte An den Albtraum, das Lied heißt Der Ekel, wirklich a cappella gesungen, ohne nur etwas. Ich habe es mit dem iPhone aufgenommen, das halt ein bisschen, aber vielleicht kriegt man einen Eindruck, wie das wirklich war.
Hören wir mal.
Was ich geschaffen habe, noch so eine laute Person mit markantem Gesicht. Deine Antipathie hat mich lange erstaunt. Jetzt ergibt alles seinen Sinn. Du hast einfach Angst vor.
Ich finde, gerade weil es so halt, ist natürlich nicht so totale Radioqualität, kann man sich aber vorstellen, auch wie andächtig still es da ist, weil alle so begeistert sind von Charlotte Brandy, die bei der Eröffnung gesungen hat. Was sind denn ihre Highlights bis heute? Gestern hat es gestartet, läuft noch bis morgen.
Also Fofi 50 ist definitiv eines von heute Abend, Empress Of, eine honduranisch-US-amerikanische R&B-Sängerin, die einfach eine Wahnsinns-Performance hingelegt hat, rein körperlich. Das hat mich schon beeindruckt, dass viele Musik, die ja noch ein bisschen in sich gekehrt war, zum Teil in den letzten Jahren wahnsinnig körperlich geworden ist und richtig geflasht, wie man im Pop, glaube ich, sagen darf. Auch auf diesem Sender hat mich Rosa Anschütz, das ist eine Berlinerin, die viel Zeit in Wien verbracht hat und jetzt wieder zurückgekehrt ist, die so eine sehr technoide, dunkle, ein bisschen gothic-mäßige, industrial-mäßige Musik macht, die sehr verpeilt ist, sehr getragen und auch da eine wahnsinnige Bühnenpräsenz hat, so einen richtigen Zweck, die sich bewegen kann, das ganz allein macht, eine Bühne für sich nehmen kann. Und da habe ich auch gemerkt, dass es dann eben doch auch neben diesen ganzen fitten, empowerten SängerInnen, Sängerinnen tatsächlich, weibliche, mehr eben doch auch immer wieder Musik braucht, die sich davon entfernt, die sich dann nicht beladen lässt mit Ideen, die eigentlich von der Romantik, von der Nacht handelt, vom Verpeiltsein, vielleicht vom Drogennehmen, vom aus der Spur kommen, von all diesen Dingen, die man dann nicht so gut in eine Politikerrede vielleicht packen kann. Aber das ist ein wichtiger Teil von Popkultur und Rosa Anschütz hat das phänomenal vorgeführt, finde ich. Also ich bin sehr gespannt, was die noch weitermachen wird.
Und fahren Sie jetzt nochmal zurück mit dem Fahrrad in den Nordosten?
Also wenn ich so lange habe, wie ich jetzt auf dem Hinweg gehabt habe, dann nicht. Aber sonst, glaube ich, gehe ich da noch mal hin. Morgen geht es übrigens noch weiter. Am Freitag ist der letzte Tag.
Vielen Dank, Tobi Müller, über das Popkulturfestival. Design war ja manchmal auch ein exklusives Angeberbusiness und Designpreisverleihung, glitzernde Shows mit Objekten, die die Welt bunt oder minimalistisch, unterkühlt, elegant oder auch opulent machen, aber nicht unbedingt besser. Aber seit einer Weile hinterfragen sich natürlich auch Designerinnen und Designer, müssen sie ja auch in einer Welt, die vor allem nicht noch mehr Krempel braucht, sondern weniger, dafür nachhaltiger und besser für uns alle im Zusammenleben. Vier solcher Projekte sind heute Abend beim German Design Graduates Award 2023 ausgezeichnet worden. Mitmachen konnten Produkt- und Industriedesignerinnen, die gerade an Kunsthochschulen, Universitäten oder Fachhochschulen zu Ende studiert haben. Und aus insgesamt 45 nominierten Projekten hat eine Fachjury ausgesucht. Und alle nominierten und ausgezeichneten Projekte können Sie sich auch morgen angucken in der Ausstellung Dare to Design im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Und für eine Prise Aufregung verrate ich jetzt schon mal, dass eine Masterarbeit über Zigarettenstummel und ein Sextoy gewonnen haben. Am Telefon war ich vor der Sendung verbunden mit der Projektleiterin der Initiative German Design Graduates, Katrin Krupka. Sie hat auch diese Ausstellung zusammen mit dem Rat für Formgebung initiiert und kuratiert. Danke, dass Sie Zeit haben, Frau Krupka.
Ja, vielen Dank.
Dass das kein Dicke-Hose-Designpreis und auch keine Dicke-Hose-Ausstellung ist, das kann man schon an den Kategorien merken, weil die sind mit Bedacht geschaffen. Welche haben Sie bestimmt?
Wir haben vier Kategorien dieses Jahr in der Ausstellung. Das sind Nachhaltigkeit und Zirkularität, Forschung und Transfer, Gesellschaft und Gemeinschaft. Und als Fokusthema können wir Inklusion in diesem Jahr begrüßen.
Und wie war das Feld? Was haben Sie da an Positionen, aber auch vielleicht an Widersprüchen oder Gegenläufigkeiten gefunden?
Ja, es war sehr spannend zu sehen, dass auf der einen Seite viele Arbeiten natürlich auch im Produkt- und Industriebereich dabei waren, aber, und das ist vielleicht auch das Besondere, dass eben das passiert, was Sie schon so schön umschrieben haben, dass diese klassischen Designansätze zusammenkommen mit der Ambition, Wichtiges für die Gesellschaft zu tun, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben, sich mit dieser Frage auseinandersetzen und wie können wir ja für die Umwelt zukunftsfähig gestalten.
Mhm. Zu den Preisträgerinnen. Ich habe da mal zwei rausgegriffen. In der Kategorie Nachhaltigkeit und Zirkularität hat Laila Walliser von der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gewonnen. Und zwar mit dem Projekt Toxic Legacies Filtering the Truth. Um was geht's denn da?
Ja. Also die Laila Walliser mit Toxic Legacies hat ja sich auseinandergesetzt mit dem Schein hinter dem Wort Recycling, kann man so vielleicht ganz gut umschreiben. Dabei geht es darum, dass sie mit Zigarettenstummeln experimentiert hat und viele neue Materialien entwickelt hat, auch Produkte entwickelt hat und das Ganze aber eigentlich ironisch auf die Spitze getrieben hat. Denn man kann sich denken, so ein giftiges Material zu recyceln ist auch schwierig und letztendlich ist dabei nicht nur sozusagen eine Materialstudie entstanden, sondern vor allen Dingen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Recycling. Ist es eigentlich notwendig, alles zu recyceln? Müssen wir nicht vielleicht einfach ganz neu denken?
Oder aufhören mit dem Rauchen.
Oder aufhören mit dem Rauchen, genau.
Dann wurde prämiert ein Sextoy für die Eigeninsemination. Was war das denn?
Ja, das ist Fruit, ein Projekt, das entstanden ist als Abschluss von der HBK Saar, von der Juliane Kühr. Und es ist ein wahnsinnig ambitionierter Ansatz, auch ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Das ist also wirklich toll, zu welcher Reife sie das Produkt entwickelt hat. Dabei geht es darum, dass es Menschen ermöglicht wird, also sprich gleichgeschlechtliche Pärchen, queere Pärchen, sich dem Kinderwunsch zu erfüllen. Und erstaunlich ist auch, dass es bislang eigentlich noch keine Produkte auf dem Markt gibt, die tatsächlich gestaltet sind und die vor allen Dingen sich auch um diesen Prozess kümmern. Also das ist alles sehr klinisch und hat eigentlich gar nichts mit diesem Thema Kinderwunsch zu tun. Und die Frau Kühr hat also ein wunderbares Projekt entwickelt, das nicht nur ein Produkt beschreibt, sondern diese ganze Choreografie dahinter, das auch
also von
aufklärt.
Der Samenspende bis quasi zum,
richtig,
also zur Befruchtung, Ermöglichung,
richtig,
der Befruchtung.
Mhm. Richtig, genau.
Die anderen beiden Preisträgerinnen waren Beatrice Oria-Lombardia von der Bauhaus-Universität Weimar. Sie hat die kreativen Möglichkeiten der Aufwertung invasiver Pflanzenarten erforscht, und Anna Unterstab von der Hochschule für Bildende Kunst Hamburg. Die hat Bücheria erfunden, eine Bücherei, die die Nachbarschaft im Hamburger Viertel Wilhelmsburg vernetzen soll. Das sind alles Frauen. Ist das Zufall? Oder haben Sie gesagt, nee, wir wollen einfach mal ein gegenläufiges Zeichen gegen die dicke Hosen-Veranstaltung von früher setzen?
Nee, das tatsächlich nicht. Aber es ist natürlich einfach schön. Es ist nicht so, dass wir nur Frauen auszeichnen wollten, aber es ist sehr schön. Es freut mich natürlich auch, dass es in diesem Jahr einfach 4 Frauen waren. Es ist aber kein Auswahlkriterium, überhaupt nicht, nein.
Vielen Dank, Frau Krupka, und viel Erfolg mit der Ausstellung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Fazit.
Ja, und da bleiben wir bei Preisverleihung. Da kristallisiert ja Zeitgeist, immer mit etwas Verspätung, dafür umso plakativer. Denn jede Grammy-, Oscar- oder Filmpreisverleihung will ja zeigen, dass sie weiß, was gerade dran ist, oder besser noch morgen, künstlerisch und nach Popularitätskriterien. Deswegen gibt es auch regelmäßig Streit, nicht nur um die Inszenierung der Verleihungsshows, sondern in den vergangenen Jahren auch immer wieder um die Menschen, die auswählen, nominieren und küren. Und das ist beim Deutschen Filmpreis auch so. Da gab es dieses Jahr große Aufregung, weil der Film Roter Himmel von Regisseur Christian Petzold, der auf der Berlinale den großen Preis der Jury gewonnen hat, nicht nur nicht nominiert wurde, sondern auch nicht in die Auswahl gekommen ist. Für die Verleihung des Deutschen Filmpreises im Mai 2024 werden aber jetzt die Regeln und Verfahren geändert. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Können Sie noch mal so ein bisschen ausklamüsern, was in dieser Vorauswahl so kritisiert wurde und was genau jetzt sich ändert?
Nun, es gab etwa 100 Einreichungen, manchmal sind es auch bis zu 120, aber in diesem Jahr waren es dann eine Expertenjury, die 31 Filme vorab ausgewählt hat, und für die konnte man abstimmen und auch nur für diese 31. Daraus hat man dann diese 6 nominierten Filme destilliert, und 60% aller in Deutschland produzierten Filme blieben so außen vor, hatten keine Chance mehr ausgewählt zu werden, wurden also ignoriert, und das war natürlich ungerecht. Und nun soll das durch eine überfällige Neuerung alles eben besser werden, und in Zukunft können dann alle der 2200 Mitglieder der Deutschen Filmakademie aus den ca. 120 eingereichten deutschen Produktionen die nominierten Filme auswählen.
Aber die können sich doch nicht 120 Filme angucken. Wie stellt man denn sicher, dass Mitglieder wenigstens einen Teil davon sehen und nicht nur das, was sie eh sich angucken?
Das war immer das Argument für die Vorauswahl, dass eben alle nicht alles sehen können. Aber nun sagt man, mit Streaming und einer Plattform, wo alle Filme eben sehr, sehr früh schon eingestellt werden, ist ja alles anders. Um dann sicher zu gehen, dass die Filme auch in etwa gesehen werden, lost man jedem Mitglied eine Liste von 10 Filmen zu. Die muss jeder gesehen haben, der abstimmen möchte. Natürlich kann man auch für Filme wählen, die nicht auf dieser Liste stehen. Und das Ganze verspricht dann eigentlich mehr Transparenz.
Und finden Sie, das reicht an Veränderungen?
Es wird immer Diskussionen geben, denn ich denke, auch in Zukunft werden Filme übergangen werden, bloß diesmal dann eben aus anderen Gründen. Die Frage ist nämlich, wie fleißig überhaupt die Akademie-Mitglieder sich dann die Filme auch anschauen. Denn theoretisch sind sie 2200, die über die Nominierung zu entscheiden haben. Praktisch stimmen davon aber nur etwa die Hälfte überhaupt mit. Viele sagen ab, weil sie zum Beispiel arbeiten müssen oder keine Zeit haben oder vielleicht auch nicht so viele Filme sehen mögen. Das weiß man nie so genau. Aber es gibt eben noch eine andere wichtige Änderung. Jede Kamerafrau, jede Kostümbildnerin, jeder Tongestalter oder Editor darf in Zukunft nicht nur für die Filme des eigenen Gewerkes nominieren, sondern für den besten Film eben schon in dieser ersten Nominierungsphase. Das motiviert, dadurch machen vielleicht mehr mit. Bisher war es nicht immer so, die durften erst dann, wenn die 6 nominierten Filme schon übrig waren, dann durften erst alle und vorher eben nicht.
Und dann bleibt aber noch so ein anderes grundsätzliches Problem, was auch immer angesprochen wurde, dass das ein privater Verein ist, dieser Deutsche Filmpreis, und die da Mitglieder sind, die aber die Preisgelder aus Steuermittel bekommen. Müsste nicht das vielleicht auch mal anders werden?
Nun, in den USA hat es der Oscar natürlich gar nicht nötig, dass da auch noch irgendwie was dotiert ist. Da ist es ja wirklich so, wer der Hauptpreisträger wird, der scheffelt danach nochmal Millionen, wenn der Oscar gekommen ist. Auch in Frankreich ist der César eben undotiert, aber die USA und Frankreich verfügen auch über eine viel größere und bedeutendere Filmindustrie als Deutschland. Und früher war es ja so, bevor es diese Filmakademie gab, da gab es eine ominöse Jury, da saßen Politiker, Kirchenvertreter, Gewerkschaftsvertreter oder Filmverleiher, die dann über Preisgelder in Millionenhöhe entschieden haben. Da waren auch auch alle unglücklich mit. Und nun gibt es eben diese neue Verquickung von Steuergeldern und Branchenvertretern, die sie innerhalb der Branche verteilen. Wenn man aber nun die Preisgelder völlig abschafft, nimmt das den Produzenten die Möglichkeit, in neue Filme zu investieren, weil diese Preisgelder waren ja gebunden an zukünftige Projekte. Jetzt hat man also die Qual der Wahl. Entweder man schafft die Preisgelder ab, dann wird die deutsche Filmakademie sowie die amerikanische oder die französische, aber damit wird keiner glücklich werden und auch nicht mit dem Rückkehr zum Juryprinzip von früher. Deswegen denke ich, wird es keine Reform geben.
Also keine einfachen Lösungen bei der Reform des deutschen Filmpreises. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Danke.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Die Berlinale soll eine neue Leitung bekommen. Die bisherige Doppelspitze aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek wird von einem Intendanzmodell abgelöst, wie Kulturstaatsministerin Roth mitteilte. Eine Findungskommission unter ihrem Vorsitz werde die neue Leitung bestimmen, hieß es. Mario Bartsch.
Rissenbeek hatte schon erklärt, dass sie nach der Berlinale im nächsten Jahr aufhören will. Roth bedankte sich bei Rissenbeek und Chatrian für ihre Arbeit. Sie erklärte, man habe in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Ebenen Gespräche geführt und sei zu der Überzeugung gekommen, dass das größte Publikumsfilmfestival der Welt künftig wieder von einer Person geleitet und repräsentiert werden sollte. Die notwendigen Entscheidungen zur Modernisierung der Berlinale sollten Roth zufolge wieder in einer Hand liegen.
Die Staatsoper unter den Linden in Berlin will die Arbeit mit der russischen Sängerin Anna Netrebko wieder aufnehmen. Es sei wichtig, hier differenziert vorzugehen und zwischen vor und nach dem Kriegsausbruch zu unterscheiden. Netrebko habe seitdem keine Engagements in Russland angenommen und es sei seitens ihres Managements bestätigt worden, dass es auch weiterhin keinerlei Vorhaben für Auftritte in Russland gibt, teilte die Staatsoper mit. Die Sängerin habe sowohl durch ihr Statement als auch durch ihr Handeln seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eine klare Position eingenommen und sich distanziert. Das gelte es anzuerkennen. Das Haus betonte Solidarität mit der Ukraine. Ohne eine deutliche Positionierung der Künstlerin war und wäre eine weitere Zusammenarbeit nicht tragbar. Gleichzeitig sei der Staatsoper aber auch ein verantwortungsvoller Umgang mit den Künstlerinnen und Künstlern wichtig. Ihren ersten Auftritt im Opernhaus unter den Linden hatten die Trepko am 15. September in Macbeth. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat seine Internetseite erweitert und gibt dort zusätzliche Informationen über geraubtes und entzogenes Kulturgut. Wie die Stiftung in Magdeburg mitteilte, finden Interessierte dort nun auch historische Hintergründe zu den Themen NS-Raubgut, Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Kulturgutentzug in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR sowie Kriegsverluste des Zweiten Weltkriegs. Außerdem können Materialien für die weitere Recherche abgerufen werden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wurde 2015 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden gegründet. Der britische Dirigent Sir John Eliot Gardiner verzichtet nach Tätigkeitsvorwürfen vorerst auf weitere Engagements. Er werde fachliche Hilfe in Anspruch nehmen, die er bereits seit einiger Zeit benötigt hätte, erklärte der 80-Jährige. Er bitte alle Kollegen um Entschuldigung, die sich von ihm schlecht behandelt gefühlt hätten. Vergangene Woche hatten das Klassikportal Slipped Disc und die New York Times berichtet, Gardiner habe den Sänger William Thomas bei einem Auftritt in Frankreich hinter der Bühne geohrfeigt, nachdem dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen sei.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Aus einem Totenhaus. Der Titel passt zum Programm der Ruhrtriennale in diesem Jahr, denn es gab da schon einige düstere, apokalyptische Themen und Inszenierungen. Der Sommernachtstraum von Shakespeare sogar war keine Komödie, hat unser Kritiker Stefan Keim hier schon erzählt, sondern nüchtern und gespenstisch. Und gerade eben hat er sich in der gigantischen Bochumer Jahrhunderthalle die Inszenierung von Leos Janáčeks Oper Aus einem Totenhaus angesehen. Die wurde 1930 uraufgeführt, eine Geschichte, die in einem Straflager spielt, basiert auf einem Text von Dostojewski. Und diese Oper war nichts zum Zurücklehnen, sondern begehbar. Der russische Regisseur Dmitri Tschernjakow, der ist ja auch Bühnenbildner und hat in einem Interview gesagt, dass es manchmal gar nicht einfach sein werde, Zuschauer und Opernfiguren auseinanderzuhalten. Stefan Keim ist mir jetzt zugeschaltet aus Dortmund. Sie haben also fast 2 Stunden gestanden. Wo und wie?
Ich war im Gefängnishof, also dort, wo man wirklich ganz, ganz nah an den Sängerinnen und Sängern dran war. In die Bochumer Jahrhunderthalle hat Dmitri Tschernakow, der ja auch immer sein eigener Bühnenbildner ist, so ein großes Stahlgerüst gebaut. Und das sind dann zwei, also mit dem Erdgeschoss, dann drei Galerien, auf denen man dann, wenn man oben ist, auf das Geschehen herabschauen kann. Und wir sind eben wirklich mittendrin. Und es ist schon so ein Gefühl, wie man das so aus apokalyptischen Science-Fiction-Filmen kennt, wenn da so Spiele gemacht werden, blutige Spiele, Gladiatorenkämpfe. Und es ist auch so, dass wir wirklich also den Sängerinnen und Sängern auch ganz nahe kommen.
Und was hat das gemacht mit Ihnen?
Das gibt so eine Szene, in der es wirklich ganz besonders wird, so gegen Ende des ersten Aktes. Da kauern sich die Gefangenen zu unseren Füßen. Einer Frau wurde der Schuh angefasst, eine wurde sogar am Bein berührt und bei mir saß einer wirklich auf Tuchfühlung, der kam dann wieder hoch, hat sich langsam zurückgezogen und ich habe in so ganz rätselhafte blaue Augen geblickt, ein bisschen stahlhart, aber auch ein bisschen leidend. Und das ist genau die Angelegenheit. Sie sind Täter und Opfer, diese Männer, mit denen wir da direkt konfrontiert werden. So etwas haben wir natürlich im Schauspiel durchaus schon mal erlebt, im immersiven Theater. Aber mit diesem Gesang, das wirkt schon besonders. Wir hören mal rein. Das ist gleich von Anfang, wenn dieser Alexander Petrovich dort eingeliefert wird. Das ist ein politischer Gefangener und seine Geschichte ist sozusagen die Klammer. Am Schluss wird er entlassen, aber hier nicht wirklich in die Freiheit, sondern auch das ist eine sehr gespenstische Szene am Schluss. Es gibt absolut kein glückliches Ende, auch in dieser Bochumer Aufführung nicht. Und ansonsten hören wir die Geschichten dieser Gefangenen. Vor allen Dingen sehen wir sie aber rennen. Wir sehen sie schwitzen. Wir sehen sie Liegestütze machen. Und weil wir so nah dran sind, riechen wir sie auch. Und es ist so ein bisschen so diese Zielrichtung. Haben wir wirklich Mitleid mit diesen Leuten? Würden wir diese Menschen, die zu unseren Füßen kauern, wirklich mit nach Hause nehmen? Oder sind das in ihrer fiebernden Energie auch Menschen, die gar nicht mehr resozialisierbar sind? Und das sind wirklich Fragen, die diese Inszenierung mit einer unglaublichen Dringlichkeit stellt.
Und was hat das für Folgen für die Musik oder hat es überhaupt Folgen? Die Akustik ist ja in der Bochumer Jahrhunderthalle sowieso speziell und andererseits dirigiert mit Dennis Russell Davies ja auch kein Unbekannter.
Und das tut er großartig mit den Bochumer Sinfonikern, aber es ist wirklich so, wenn ich jetzt mal kurz die Ouvertüre einspiele, so klar hört man die in der Jahrhunderthalle nicht. Also zu diesen teilweise auch wunderschönen Orchesterklängen ist es manchmal auch rau und ruppig und sehr rhythmisch und hat eben auch diese gewaltige Energie und Rohheit dieses Gefängnislebens. Spielt ja eigentlich in Sibirien im 19. Jahrhundert, aber das ist hier völlig egal. Es spielt dann doch in einem allgemeinen Raum, der einfach zeitlos ist. Aber es gibt doch diese schönen Momente. Es gibt doch zwischendurch mal so eine Solo-Violine, die richtig ans Herz geht. Aber das wird teilweise auch übertönt durch die Schreie der Gefangenen, durch ihr Gerenne. Das ist aber nicht schlimm, weil hier fügt sich die Musik in ein doch ziemlich unglaubliches Gesamtereignis und in ein Erlebnis ein.
Manche sagen ja aus einem Totenhaus, das ist viel weniger eine Oper als ein Oratorium, also viele Männerrollen, deswegen vielleicht auch viele Monologe, wenige große Partien. Hat Sie das Ensemble überzeugt?
Ja, also es ist neben dem Spiel auch gesanglich Höchstleistung, die da geboten wird. Lee Melrose als Schischkow, als Gefangener, der so die längste Solo-Geschichte hat, hat mich besonders überzeugt, aber es sind wirklich alle, die da mit einer unverglaublichen Hingabe spielen und singen und das wirklich zu so einem Opernerlebnis machen, wie ich es noch nicht hatte. Und das ist vielleicht auch so etwas, was nur die Ruhr-Triennale bieten kann, in dieser Bochumer Jahrhunderthalle. Wir gehen mit denen auch von Raum zu Raum. Es ist nicht ein Raum, in dem das spielt, sondern wir durchmessen fast die gesamte Halle während dieses Abends, bis wir dann am anderen Ende ankommen, als wir angefangen haben. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Es stellt dringende Fragen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Sind wir überhaupt zu mitleidfähig? Und packt einen wirklich an.
Vielen Dank, Stefan Keim, über Dmitri Tschernjakows Inszenierung aus einem Totenhaus bei der Ruhr-Triennale. Vielleicht ist das ein Zeichen für Pubertät, also ganz sicher sogar, wenn 14-Jährige anfangen, Siddhartha und Nazis und Goldmund von Hermann Hesse zu lesen, über die großen Fragen nachzudenken und sich auch Poster von Kunstwerken an die Wand zu hängen. Diese schwebende schwarze Scherenschnittfigur mit einem roten Punkt an Herzensstelle, auf blauem Grund mit gelben Sternen drumherum zum Beispiel. Der Icarus von Henri Matisse. Was das angeht, war ich schuldig in allen Punkten. Meine Freundin Vesna hatte sich den noch abstrakteren Miro in seinen Grundfarben auf Weiß ausgesucht zur Teenie-Zimmerdekoration. Warum ich das erzähle? Weil ich immer dachte, wenn sich schon bildungsferne Teenies im Nanunana ein Schablonendruckposter von Matisse kaufen, dann müssen Leute, die sich mit Kunst auskennen, entnervt mit den Augen rollen. Aber das Museum Folkwang in Essen hat genau solchen Drucken in Kunstbüchern eine Ausstellung gewidmet. Chagall Matisse Miro, Made in Paris heißt sie. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Kurator der Ausstellung, mit Tobias Burg. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
Ja, sehr gerne.
Wir kommen sofort auf die Ausstellung, aber nochmal wegen meinem Nanunana-Komplex. Hat die internationale Posterindustrie diesen Kunstwerken geholfen oder sie durch ihre Ramsch-Produktion entwertet?
Tja, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, das ist ja ein riesiges Thema. Ich würde sagen, es ist auch toll, wenn man überhaupt sich mit Kunst beschäftigt und wenn man sich Kunst an die Wände hängt als Reproduktion. Nicht jeden Schritt würde ich mitgehen, es muss nicht jedes Motiv auf jeder Kaffeetasse erscheinen. Aber dass die Werke so präsent waren, in so vielen Zimmern auch präsent waren, das spricht doch dafür, dass sie eine starke visuelle Kraft haben und das auch noch viele Jahrzehnte, zum Teil fast ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung. Also für mich ist es ein Beleg dafür, dass diese Kunst einfach eine hohe Qualität hat und eine hohe Mitteilsamkeit und dass das bis heute bei uns funktioniert.
Bei Ihnen geht es aber ja nicht nur um Plakate und Druckgrafiken, sondern vor allem um Künstlerbücher. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Künstlerbücher sind ganz allgemein gesprochen Werke, in denen ein bestimmter Text auftaucht, der dann von einem Künstler, einer Künstlerin illustriert wurde in einer druckgrafischen Originaltechnik. Das heißt also entweder im Holzschnitt, das ist ganz verwandt dem Linoldruck, den man vielleicht mal in der Schule gemacht hat, oder als Radierung oder, was bei uns in der Ausstellung eine große Rolle spielt, als Lithografie. Man muss dazu sagen, der Begriff Künstlerbuch mag ein bisschen in die Irre führen, denn diese Werke sind insofern oft ein Buch, weil sie diese Kombination von Text und Bild auszeichnet. Sie sind aber nicht unbedingt Buch in dem Sinn, dass sie gebunden waren. Sie wurden also ungebunden verkauft als eine Mappe mit losen Blättern und dann war es der Eigentümerin, dem Eigentümer überlassen, sich eine Bindung zu überlegen, zu einem Buchbinder zu gehen. Und bei uns in der Sammlung sind die Werke dann nicht gebunden worden, was natürlich für eine Ausstellung wunderbar ist, weil man dann einzelne Doppelseiten herausgreifen kann. Man kann Seiten, die Text und Bild gleichzeitig präsentieren, schön in einer Vitrine zeigen, um dieses Gattungsübergreifende deutlich zu machen. Aber da, wo es dann ganz besonders um Abbildungen geht oder bei Doppelseiten, wo man nur Abbildungen hat, die kann man dann auch prima rahmen. Also zum Ausstellen sind wir ganz froh, dass bei uns in der Sammlung die Werke nicht gebunden sind.
Wer hat solche Künstlerbücher erfunden und warum?
Das beginnt schon im frühen 20. Jahrhundert und es beginnt in Paris. Das ist auch die Geschichte, die wir erzählen wollen mit unserer Ausstellung. Es gab in Paris schon im späten 19. Jahrhundert eine richtig gehende Mode für Druckgrafik. Wenn man an die Plakate von Henri de Toulouse-Lautrec beispielsweise denkt, an seine Druckgrafiken, da gab es also eine richtige Szene, die begierig war, neue Plakate zu sehen und die nicht nur zu sehen, sondern auch zu sammeln. Es gab die Druckwerkstätten, die das produzieren konnten und dann gab es eben auch die Verleger, die das unter das Volk gebracht haben. Und diese Verleger waren dann auch wichtig für dieses Medium des Künstlerbuchs. Da ist vor allem Ambroise Vollard zu nennen. Dieser Vollard hat dann eben auch Künstler angesprochen, um gemeinsam mit ihnen entweder Mappenwerke zu realisieren, da war also von vornherein nicht daran gedacht, dass man es bindet, oder solche Künstlerbücher, wie ich es eben beschrieben habe. Also beispielsweise hat Pierre Bonnard wunderbare Illustrationen geschaffen zu der antiken Liebesgeschichte Daphnis und Chloe. Und das war eines der ersten Künstlerbücher, die Bonnard verantwortet hat. Es ist 1902 erschienen. Problem war nur, beide haben sich darauf verständigt, der Künstler und der Verleger, dass das im Medium der Lithografie gedruckt werden sollte. Aber damals eine übliche Drucktechnik war der Holzschnitt. Und dann ist also Vollard prompt auf die Nase gefallen, ist also seine Auflage überhaupt nicht losgeworden, weil die Buchfreunde seinerzeit das überhaupt nicht gutiert haben, dass das also jetzt in dieser neumodischen Drucktechnik realisiert wurde. Heute freuen wir uns, dass es die Werke gibt, denn das ist wirklich der Beginn des Künstlerbuchs, der Moderne. Wir können es auch bei uns in der Ausstellung präsentieren.
Wir kommen gleich noch zur künstlerischen Seite. Bleiben wir noch kurz bei dieser geschäftlichen. Was hat denn Vollard da drin gesehen? Also hat ihn auch so ein neuer Ausdruck oder so ein neuer Merger sozusagen von textlichem Inhalt und bildender Kunst interessiert? Oder war das einfach so, dass er da einen größeren Markt hatte, weil er eben nicht nur eine Arbeit verkauft, sondern das einfach mehrfach drucken kann und verkaufen?
Vollard war schon sehr interessiert an der Druckgrafik an sich, die ja ganz viele Möglichkeiten bietet, die aber natürlich auch diesen Nebeneffekt hat, dass man nicht nur ein einziges Exemplar hat, sondern dass man eben gleich davon 100 Exemplare hat und dass man dadurch natürlich andere Preise ermöglichen kann und dadurch auch ein breiteres Publikum ansprechen kann.
Was hat dieses Format Kunstbuch denn den Künstlern ermöglicht?
Ja, neue Wege zu gehen. Das ist jetzt ganz allgemein gesagt, aber ich sage es an einem Beispiel. Juan Miró hat auch viel im Medium der Druckgrafik geschaffen, gerne als Lithografien, Farblithografien von ihm sind in den 50er Jahren eine Menge entstanden, sehr witzige Blätter. Und dann hat ihn ein Verleger angesprochen, ob er nicht ein Buch gemeinsam mit ihm realisieren möchte. Da ging es darum, Gedichte von Paul Éluard zu illustrieren, die Éluard verfasst hat, kurz nachdem seine Frau Gala ihm weggelaufen ist zugunsten von Salvador Dali. Dann spricht eben dieser Verleger Gérard Crémer aus Genf Miró an, ob er nicht diese Texte als Anlass nehmen will für Illustrationen. Und dann sagt Miró sofort zu. Und dann dachte Miró, ich mache aber jetzt, wenn ich diesen Auftrag habe, etwas völlig anderes. Ich arbeite in einem völlig anderen Medium, in dem ich bisher noch nie gearbeitet habe. Und das war der Farbholzschnitt. Das ist ein kompliziertes Verfahren. Er musste dann auch erstmal eine Druckerei finden, die das gemeinsam mit ihm produziert. Und es hat dann auch einige Jahre gedauert, bis dann diese relativ bescheidene Auflage von 120 Exemplaren dieses Buchs gedruckt wurde. Und weil es so aufwendig war und weil es so lange gedauert hat, waren alle Beteiligten stolz, dass sie es fertig bekommen haben und haben dann im Impressum vermerkt, wie viele Druckgänge erforderlich waren für die Produktion dieser Auflage von 120 Büchern. Und das waren immerhin 42.000 Druckgänge. Also das ist schon ein enormer Aufwand.
Wie wird denn das Künstlerbuch heute benutzt? Also wo ist da vorne die einzige Frau, wenn ich das richtig sehe, und jüngste Künstlerin, die sie ausstellen, ist die 1990 geborene Französin Olympe Canavaillat. Und die bringt auf ihre Gemälde ordentlich Farbe, also Pastos und solche dicken Farbschichten, die kann man ja als Poster, als Grafik gar nicht so erkennen. Was macht sie in einem Künstlerinnenbuch?
Dazu eignet sich eine Drucktechnik ganz besonders, das ist der Holzschnitt oder der Farbholzschnitt. Dann haben wir die Verbindung zu Miró 50 Jahre früher. In ihrem Fall, also das Buch, was wir von ihr präsentieren, ist eine Annäherung an einen Text von Jacques Lacan. Es gibt eine Mitschrift von einer Vorlesung von ihm, die hat sie im Nachlass ihrer Mutter gefunden. Und es geht um die Liebe, L'amour, so heißt der Text, und hat dann diesen als Grundlage ihres Künstlerbuchs genommen und dieses Heft erstmal digital reproduziert. Und dann darauf im Holzschnitt Motive draufgedruckt. Zum Teil kann man dann den Text nicht mehr lesen, zum Teil schimmert er noch durch. Es gibt dann eine Beziehung zwischen dem, was die Künstlerin hinzugefügt hat, und diesem Ursprungstext. Sie hat noch zusätzlich weitere Seiten hinzugefügt, die das dann noch umspielen. Also dieser Text von Lacan ist eine Ausgangsbasis, aber es sind keine Illustrationen in dem Sinne, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit dem Text. Es spielt ganz gewiss auch die Erinnerung an ihre Mutter bei der Produktion dieses Werks eine Rolle. Also das ist ein ganz gegenwärtiger Umgang mit dem Medium Künstlerbuch. Und in diesem Falle ist es auch tatsächlich von vornherein gebunden. Und deswegen ist es auch zum Ausstellen erforderlich, dass man dann gleich zwei Exemplare zeigt, weil man sonst immer nur eine Doppelseite zeigen könnte.
Vielen Dank, Tobias Burg, über die Ausstellung Chagall Matisse Miró Made in Paris im Museum Folkwang. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Made in Berlin ist die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel, damit Sie schon wissen, was morgen in den Feuilletons verhandelt wird.
Der erste Preis für das längste, wenn auch sicher nicht schönste Wort im Feuilleton vom Freitag geht an Peter Huth. Es lautet der möglicherweise deeskaliert und eingesammelt Habende. Er wolle Hubert Aiwanger, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns, nicht reinwaschen, schreibt Huth in der Welt. Und dann? Ich möchte nur das Narrativ in Frage stellen, dass der Flugblatt im Tornister gehabt habende, es vielleicht verteilt haben könnende oder möglicherweise deeskaliert und eingesammelt habende damals ein Nazi war und heute noch einer ist. Huth schreibt allerdings auch, Aiwanger hätte offensiv damit umgehen können, selbstkritisch und reflektiert, habe das aber nicht getan. Stattdessen beschreibt er sich nun auch im Interview mit der Welt als Opfer einer vermeintlichen Kampagne durch die Süddeutsche Zeitung. Männer, die sich als Opfer ausgeben und solche, die Vertreter einer toxischen Männlichkeit sind, bestimmen überhaupt die Feuilletons. Jens Christian Wagner, Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, hat nun, wie die SZ berichtet, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wegen Volksverhetzung angezeigt. Harald Schmidt war dafür kritisiert worden, dass er sich gemeinsam mit Maaßen, der rechtspopulistisch bis verschwörungstheoretisch agiert hat, und dem rechtskonservativen Journalisten Matthias Matusek hat fotografieren lassen. Darauf reagierte Maaßen, indem er sich mit verfolgten Juden während der Nazizeit verglich. Damit relativiere Maaßen die Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus, die im Massenmord endete, zitiert die SZ Wagner. Die Taz wiederum zitiert den italienischen Fernsehjournalisten Andrea Giambruno, den Lebensgefährten von Premierministerin Giorgia Meloni. Giambruno reagierte in seiner Sendung auf die Massenvergewaltigung einer betrunkenen Italienerin mit Ratschlägen an Frauen. Wenn du tanzen gehst, hast du gewiss jedes Recht, dich zu betrinken. Aber wenn du es vermeidest, dich zu betrinken und so die Kontrolle zu verlieren, vermeidest du auch, mit gewissen Problemen konfrontiert zu sein und den Wolf zu treffen. Das kommentierte Michael Braun in der Taz so. Mit dem von Giambruno zunächst auch Frauen generös zugestandenen Recht auf Rausch ist es also genau besehen nicht weit her. Am Ende liegt es wieder einmal an ihnen, Vorsorge zu treffen, damit sie dem Wolf nicht zur Beute werden. Auch in Italien wurde der Fernsehjournalist für seine Äußerungen scharf kritisiert. Das sei Victim-Blaming im Reinzustand. Giambruno selbst empfinde die Kritik an ihm aber als surreal. In der Süddeutschen bezeichnet Patrick Illinger den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Rubiales wegen seines aufgezwungenen Kusses und seiner grotesken Uneinsichtigkeit als eine Karikatur toxischer Männlichkeit. Allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Spanien in Sachen Feminismus und Gleichstellung schon weiter sei als andere Länder in Europa. Adios Machismo lautet die Überschrift. Auf gleich mehrere toxische Kerle ist Hans-Georg Rodek im Programm der Filmfestspiele von Venedig gestoßen. Die toxischste Männerfigur des Festivals dürfte der frühere chilenische Diktator Augusto Pinochet sein, schreibt Rodek in der Welt. Sein Landsmann Pablo Larraín porträtiert ihn in El Conde als Vampir. Und zwar nicht im übertragenen Sinn des antikapitalistischen Jargons, sondern im wortwörtlichen. Larraíns Pinochet fliegt durch die Lüfte und saugt seine Opfer, sprich sein Volk, aus. Pinochet ist also, wie Peter Huth, der Mann von der Welt mit dem Faible für lange Worte, schreiben würde, ein durch die Lüfte fliegender und seinem Volk als Opfer das Blut aussaugender.
Tobias Wenzel war das mit der Presseschau. Wir verabschieden uns hier von Fazit